Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die 8. Folge vom Sommerhaus der Stars.
Let's go! Dina.
Wir gehen live.
Ich habe zu viele Gefühle, um irgendwas darüber jetzt so schnell in Worte zu fassen. Aber es wird hervorragend. Ich weiß das schon.
Gott, ich hoffe, ich habe tatsächlich ja schon öfter Vorlesungen gehalten. Auch schon vor deutlich mehr Menschen, als da in die alte Feuerwache reinpassen. Aber das Krasse daran war ja, dass die Menschen sich alle so mehr oder weniger so tun mussten, als fänden sie es ein bisschen interessant. Weil die wurden ja danach noch von mir benotet, ne? Aber die Leute, die zu uns kommen, in die alte Feuerwache, die werden nicht benotet, ne? Die haben überhaupt keinen Grund, irgendwie so zu tun, als ob sie es geil finden, wenn es nicht so ist. Das finde ich ja ein bisschen spannend.
Ich merke aber eh, dass ich in dieser Arbeit, in diesem Podcast, aber auch jetzt mit meinem Buch, viel verletzlicher bin, als ich das beim wissenschaftlichen Arbeiten immer war. Weil, wenn du wissenschaftlich arbeitest, kannst du dich ja mega hinter den Fakten verstecken. Du kannst immer sagen, also wenn es rein wissenschaftlich ist, die Arbeit, wir arbeiten hier auch wissenschaftlich, aber eben auch mit uns als Menschen. Das ist ein Unterschied. Du kannst ja immer, wenn es nur wissenschaftlich ist, sagen, ja, kann ich doch nichts für, hat halt das Paper gefunden. Das sind die Zahlen. Und das können wir ja nicht mehr machen. Das ist, wenn uns jemand nicht witzig findet, dann sind wir einfach nicht witzig. Okay, so würde ich es nicht sagen. Dann sind wir vielleicht trotzdem witzig, aber dann findet die Person uns einfach nicht witzig.
Ich bin auf jeden Fall maximal aufgeregt. Jetzt schon. Aber wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr alle kommt.
Und wir haben auch schon ein paar Ideen.
Ein paar Ideen. Ich dachte, wir haben schon eigentlich die ganze Idee, steht schon in unseren Köpfen, oder?
Ja, aber ich dachte, wir wollen das noch nicht spoilern, deswegen tun wir so, als ob wir nur Ideen haben.
Nein, wir haben keine Ideen. Als die E-Mail kam, wo die gefragt haben, wollt ihr mitmachen, haben wir uns angerufen und gesagt, okay, das Thema steht. Wir müssen jetzt nur noch ausarbeiten. Aber eigentlich wissen wir genau, was wir machen.
Weißt du was? Wir könnten mal gucken, ob die Kohorte das errät. Das würde mich mega interessieren.
Oh mein Gott, ich liebe das. Heute werden wir ganz viele Kommentare kriegen, hoffentlich. Schreibt uns gerne in die Spotify-Kommentare, was ihr denkt, worum es bei unserer Live-Show gehen wird.
Das ist eins unserer Lieblingsthemen.
Absolut. Franzi, wir haben aber so viele andere Sachen noch. Deswegen die erste Verkündigung, dass wir live sind, die lassen wir jetzt hinter uns. Und wir gehen jetzt weiter. Das Google Docs ist randvoll.
Mit Mikro an euch.
Franzi, wir haben so viele Nachrichten gekriegt. Zu Umu, zu Emma, zu Sam, zu Raffi, zu allen ProtagonistInnen aus dem Sommerhaus. Und da haben ganz viele von euch geschrieben, dass wir bestimmte Aspekte nicht bedacht haben oder dass nochmal eine andere Seite auch beleuchtet werden sollte oder dass gewisse Aspekte vielleicht in unserem Podcast ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und ich finde das so spannend, so viele Perspektiven zu hören. Und ich finde, das unterstreicht auch nochmal so was ganz Wichtiges, ne? Nämlich, dass Menschen kompliziert sind und viel öfter halt einfach auch grau als schwarz oder weiß. Denn ich habe wirklich das Gefühl, dass wir mit so einer Weltsicht aufwachsen, dass Menschen halt entweder gut oder böse sind, Freund oder Feind. Und ich habe am Wochenende mit dem Kind von der Freundin Paw Patrol geguckt. Da ist mir jetzt auch nochmal wieder aufgefallen. Was ist das eigentlich für eine schreckliche Serie? Sorry dafür. Ich finde, das ist echt eine Propagandamaschine. Aber das nochmal zur Seite. Aber da, finde ich, wird es auch nochmal ganz klar, dass uns so ganz früh schon suggeriert wird, es gibt nur zwei Sorte von Menschen, beziehungsweise Hunden, die sind entweder gut oder böse. Es gibt nichts dazwischen. Und ich glaube, dass wir das auf die Welt übertragen und dann halt auch davon überzeugt sind, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt und dass wir alle Menschen entweder in gut oder böse einordnen können. Aber in echt ist es, glaube ich, einfach viel oft viel komplexer als das. Das ist ja kein Mensch nur gut oder böse, sondern Menschen sind halt vielschichtlich und haben auch unterschiedliche Anteile. Und nur weil wir jetzt hier im Podcast auch mal einen guten Aspekt von einem Paar beleuchtet haben oder einen negativen, heißt das ja nicht, dass dieses Paar generell negativ ist oder generell positiv. Und ich finde das nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, denn ich denke tatsächlich nicht, dass irgendjemand in diesem Format ein schlechter Mensch ist. Generell glaube ich nicht daran, dass es sowas gibt wie schlechte Menschen.
Das ist eine mega spannende, fast schon philosophische Frage, ob man glaubt, dass es schlechte Menschen gibt. Dafür brauchen wir eine Special-Folge. Ich habe ungefähr 1 Million Sachen im Kopf. Aber ich stimme dir zu, Menschen sind vielschichtig und wir alle tragen das Gute und das Böse in uns.
Und Paw Patrol, was ist das eigentlich für eine schreckliche Serie?
Ich habe das halt immer noch nicht gesehen, aber meine Freundinnen lieben das. Deswegen bin ich ein bisschen erschrocken.
Okay, wow.
Die sind sogar als das an Karneval gegangen. Dina guckt verstört.
Ich bin auf die Nachrichten gespannt, die wir dazu kriegen.
Besser als was wir dieses Jahr gehen?
Nee. Willst du das schon spoilern?
Ja.
Sag mal.
Alles steht Kopf 2.
Okay, ich liebe das. Was für eine tolle Idee.
Rate, was ich bin?
Die Wut.
Ich wollte die Wut sein, aber ich glaube, ich bin Sadness. Ich bin Traurigkeit und ich liebe sie auch. Die ist doch so süß, oder?
Die ist so niedlich. Ich hätte auf die Wut getippt.
Eigentlich hast du recht. Vielleicht gehe ich noch als Wut, aber ich habe schon die Brille gekauft.
Ah, okay.
Aber Dina, wir haben nicht nur Nachrichten, sondern auch Kommentare bekommen. Und vor allen Dingen drehten die sich um 3 Punkte. Punkt 1. Blinder Fleck. Wir haben eine Nachricht dazu bekommen, dass das ableistisch ist und haben das hier so geteilt mit der Kohorte und das einfach übernommen. Und vielleicht hätten wir da vorher etwas mehr recherchieren müssen. Wir hoffen, ihr seht uns das nach. Aber was manche geschrieben haben, ist, dass blinder Fleck eine eher biologische Erklärung hat oder haben könnte. Nämlich, dass es um den Punkt im Auge geht, an dem der Sehnerv das Auge verlässt. Also hat die Netzhaut tatsächlich halt einen blinden Fleck, also einen Fleck, an dem das Auge nicht sieht. Und dass daher die Bezeichnung blinder Fleck kommt. Das heißt, es ist zumindest nicht ganz klar, ob das jetzt ableistisch ist oder nicht. Wir lassen das jetzt, würde ich sagen, einfach mal so stehen. Das kann sich jetzt jede Person selber eine Meinung dazu bilden. Zweiter Punkt. Leute haben uns geschrieben, dieses neutrale Pronomen, das gibt es eigentlich nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Deutschland. Wir haben auch ein witziges Video dazu geteilt.
In dem Video, da haben die es tatsächlich auch erklärt und haben gesagt, dass sich das, dass das wohl so ein regionales Ding ist, wo Deutschland auch geteilt wird, was uns aber immer noch niemand erklärt hat, ist, warum im Reality-TV eine verwendet wird. Also, bei einer Emmy ist das immer so. Ich weiß nicht, warum eine Emmy immer Stress machen muss. Dem müssen wir nochmal auf den Grund gehen.
Das müssen wir noch verstehen. Dann, zu guter Letzt, gab es noch Nachrichten zur Wut. Und zwar nicht zu wenige. Und ich liebe das. Ich würde sagen, das ist Fokusthema des Herbst. Eine Zuhörende hat uns geschrieben, dass ihr Kind ihr total dabei hilft, die eigene Wut zu akzeptieren und anzuerkennen. Das fand ich mega schön. Ich glaube, das ist so, wenn man dann so die natürliche Form davon sieht und sieht, wie unschuldig das eigentlich auch ist und wie wichtig das ist und was das alles bringen kann, dass das dann irgendwie auf eine Art heilsam ist, sich auch mit dem eigenen Kindheits-Ich anzufreunden, dass das vielleicht nicht so leben durfte, weil das dann sozial bestraft wurde. Fand ich super schön. Eine andere Zuhörende hat uns geschrieben, dass sie total gut ihre Wut fühlt, aber sich dann immer fragt, wohin damit? Da habe ich natürlich auch gedacht, ja, stimmt, fühlen ist das eine, damit umgehen ist nochmal was anderes. Und ich sage dazu eins, politischer Aktivismus. Denn wie ich immer so schön sage, wütende Männer in der Politik, ab in die Therapie. Wütende Frauen in der Therapie, ab in die Politik.
Mein Gott, das habe ich noch nie gehört, aber ich liebe einfach alles daran.
Wir sollten das als Mantra hier immer singen.
Franzi, 2 Sachen noch, bevor wir dann endlich mal die Folge starten. Und zwar hat uns jemand geschrieben, und zwar haben wir ja darüber gesprochen, dass die Denise, dass die bei Temptation Island uns erzählt hat, dass sie ein alter Ego hat, nämlich ihre wilde Seite, die heißt nämlich Dennis E. Und ich habe das so sehr geliebt. Da hat uns jemand erzählt, dass Beyoncé ja auch ein alter Ego hat für ihre wilde Seite, für ihre Bühnenseite. Die heißt Sasha Fierce. Ich habe mich gefragt, ob unsere Zuhörenden auch sowas haben. Und wenn ihr sowas habt, bitte, bitte schreibt uns das in die Kommentare. Ich wünsche mir so sehr, dass wir beim nächsten Mal ein paar verlesen können.
Ich überlege mir auch mal so einen Namen.
Okay, ich mir auch. Franzi, damit starten wir in die Main Plot Summary. Gib uns eine Zusammenfassung von Folge 8 vom Sommerhaus der Stars.
Was passiert? Stefan empfiehlt Raffi, sich therapeutische Hilfe zu suchen und das Sommerhaus zu verlassen. Umut und Raffi werden über einen Zigarettenstümmel komplett aggressiv und kreativerweise geht Raffi wieder auf Emmas Verführerin-Vergangenheit ein. Stefan muss das poetische Drehscheibenspiel abbrechen, weil er Raffis Beleidigung nicht aus dem Kopf bekommt und ist jetzt nur noch für Theresia im Sommerhaus. Die wiederum ist sauer, weil Stefan verletzt ist und Raffi sagt, Stefan sei ein Psycho und rastet dann nochmal komplett aus, weil ihm Stefan noch nicht verziehen hat. Beim Bausteine-Balance-Spiel saven sich Lorik und Denise. Und bei der Nominierung sagt Oliver, Michael wähle ihn nur, weil er kein Mann sei. Umut schenkt Lorik einen Lappen. Und Jill und Oliver müssen in die Exit-Challenge gegen Theresia und Stefan. Und dann am Ende sind Emma und Umut kurz vor Auszug, weil Emma die Brust von Oliver gestreift hat. Das war's.
Franzi, ich liebe wieder alles daran. Lass uns mal mit Stefan beginnen. Denn eigentlich, in der letzten Folge haben wir gedacht, die ganze Sache hätte sich gelöst zwischen dem Stefan und dem Raffi. Denn als Erinnerung, Raffi hat Stefan ein Kinder-F genannt, hat sich dann entschuldigt. Ich glaube, das ist so seine Strategie, ne? Der hat heftigste verbale Entgleisung und entschuldigt sich dann direkt. Und Stefan hat es erst angenommen, aber in dieser Folge, die beginnt damit, dass man sieht, dass es ihn doch noch nicht losgelassen. Und sie ziehen sich zurück zu einem kurzen Gespräch und in dem sagt der Stefan klar, dass er ihn anzeigen will und dann auch, dass Raffi das Sommerhaus verlassen soll.
Ich muss sagen, ich verstehe den Diener. Also es gibt schon Beleidigungen, die sind zu krass unter der Gürtellinie. Zumal ich glaube, dass der da irgendwie einen wunden Punkt getroffen hat, auch beim Stefan.
Und nicht etwa in dem Sinne, weil ich glaube, sowas hat, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, Sam wohl in seiner Instagram-Story geteilt, dass es ihn das so mitnimmt, weil es quasi in Anführungszeichen die Wahrheit trifft. Sondern ich glaube eher, dass das ein Wunderpunkt in dem Sinne ist, dass wahrscheinlich diese Altersdifferenz zwischen Stefan und Theresia, könnte ich mir vorstellen, dass das ist, worüber der Stefan wahrscheinlich selber auch nachgedacht hat und vielleicht auch in seinem Umfeld schon mit negativen Kommentaren oder Sprüchen auch zu kämpfen hatte, weil Leute das vielleicht nicht ganz so ideal fanden. Wir tatsächlich ja auch nicht.
Wir auch nicht. Und wir haben auch darüber hier schon viel gesprochen. Und deswegen ist ja nur logisch, dass das auch ein sensibler Punkt für ihn und für die Beziehung ist. Wenn halt ständig angenommen wird, dass die zwei nicht auf Augenhöhe sein könnten. Und ich glaube einfach wirklich nicht, dass das ist, was der Stefan will. Also eine Beziehung, die nicht auf Augenhöhe ist. Ich glaube, er will Augenhöhe. Und wenn man sich das so anguckt, finde ich schon, dass er seine Partnerin auf jeden Fall mit mehr Augenhöhe behandelt als viele Männer in diesem Format. Wenn wir das mal zusammenfassen, er erkennt ihre Realität an, bestärkt sie, statt sie abzuwerten und wertschätzt sie als ganzes und ihm gewachsenes Wesen. Ich weiß, wir hatten auch schon mal Punkte an ihm, die wir kritisiert haben, auch in Bezug auf die Dynamik, aber ich würde auch das gerne einmal hier festhalten.
Ich stimme dir zu, dass der sie mit mehr Augenhöhe behandelt als viele andere da in diesem Format, aber die Messlatte in dem Format, finde ich, liegt auch wirklich, wirklich, wirklich niedrig. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit das jetzt für Stefan spricht oder nicht. Und ja, zwischendurch habe ich schon das Gefühl, die haben Augenhöhe-Momente. Es gibt zwischendurch auch mal wieder Momente, die ich schon auch echt kritisch empfinde. Ich glaube, wir haben vor ein, zwei Folgen darüber gesprochen, dass ich es ein bisschen kritisch fand, dass ich das Gefühl hatte, dass Stefan redet der Theresia so rein in die Freundschaft mit dem Sam. Und in dieser Folge hatten wir auch noch eine Situation, ich springe jetzt ein bisschen schon mal nach vorne, die kommt nämlich eigentlich erst später, wo die Theresia sehr emotional und mitgenommen reagiert und glaube ich auch aufspringt in diesem Interviewraum und der Stefan dann sagt, dass sie unangemessen reagiert und dass ihre starken Emotionen hier nicht angemessen wären. Das ist für mich überhaupt nicht auf Augenhöhe.
Der Satz an sich nicht, aber wir müssen gleich nochmal im Detail über diese Situation reden.
Lass uns direkt reingehen.
Ja, ich finde den Satz auch nicht okay. Also jemandem die Gefühle abzusprechen ist generell nie okay und hat auf jeden Fall mit dem Augenhöhe-Ding zu tun. Aber man muss sagen, Theresia spricht ihm ja auch da seine Gefühle ab. Und das war für mich die Vorbedingung zu dem Outburst. Also so hat sich das überhaupt erst hochgespielt, weil sie ihm ja sagt, er soll aufhören, verletzt zu sein und professionell sein und so tun, als ob nicht sei und weiter mit allen auf Happy Welt machen. Aber er ist halt verletzt. Und er sagt da einen Satz, den fand ich richtig gut. Er sagt, ich nehme deine Wirklichkeit auch so an. Ich akzeptiere deine Wirklichkeit auch. Und du machst es gerade nicht bei mir. Und da muss ich ihm zustimmen. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat versucht, ihn zu etwas zu drängen, wozu er nicht bereit war. Und in Anbetracht der Verletzung kann ich es nachvollziehen, dass er dazu nicht bereit war.
Okay, den Satz habe ich gar nicht mehr in Erinnerung.
Und was sie auch gesagt hat, ist, ich wurde gemobbt, im Kindergarten. Ah nee, ich wurde gemobbt generell. Wahrscheinlich redet sie von der Schule. Und das, was du hier durchmachst, ist Kindergarten. Ist schon auch eine Aussage, Dina. Also nach so einer Beleidigung zu sagen, deine Gefühle sind gerade Kindergarten und dann selber so stark emotional zu reagieren, weil er nicht bereit ist, das wegzustellen, weiß ich nicht.
Okay, ich liebe auf jeden Fall, dass wir zu zweit sind und das von so unterschiedlichen Seiten betrachten können. Denn von deiner Seite habe ich es tatsächlich gar nicht gesehen. Und diese Sachen habe ich auch anscheinend gekonnt überhört, weil das nicht in das reingepasst hat, wie ich es nämlich interpretiert habe. Nämlich, dass er ihre Wirklichkeit abspricht. Aber ich bin froh, dass du das hier mitgebracht hast, denn da hast du recht. Was ich aber finde, was da beide gemeinsam haben, und das finde ich dann wieder positiv, ist, was du gerade gesagt hast, dass der Stefan ja auch schon dann klar dagegen hält und sagst, du sprichst mir hier meine Realität ab und das ist nicht okay. Und als der Stefan sagt, du reagierst hier nicht angemessen, hält die Theresia auch direkt dagegen und sagt, das entscheidest du nicht. Und das finde ich schon, glaube ich, wieder auch im positiven Aspekt, weil ich da das Gefühl habe, okay, vielleicht überschreiten die manchmal eine Grenze vielleicht nehmen die manchmal nicht die Gefühle des anderen an, aber es gibt anscheinend ja Raum und es ist auch was, was sie anscheinend machen, das dann gegenseitig zu spiegeln. Wäre natürlich noch schöner, wenn sie es vielleicht ein bisschen sachlicher machen könnten, aber da hat man ja auch nicht immer die Kapazitäten zu.
Voll. Und dass die generell beide glauben, dass sie den Raum verdient haben innerhalb dieser Beziehung, finde ich ein gutes Zeichen. Ist nicht immer so. Und zwar wirklich beide, nicht nur eine Person.
Aber die ganze Sache, die Kinder-F, das Kinder-F-Gate, führt ja nicht nur zu Spannungen zwischen den beiden, sondern ja auch noch weiter im Sommerhaus, ne? Denn der Stefan ist davon sehr mitgenommen und das eskaliert ja dann doch weiter. Nicht nur zwischen Stefan und Raffi, sondern auch zwischen Stefan und Sam, weil der Stefan ganz klar sagt, die müssen jetzt das Sommerhaus verlassen. Also Raffi und Sam. Was sagen wir dazu?
Also eigentlich verstehe ich die Bitte, weil ich schon ja auch, das sagen wir ja immer, finde, dass es Grenzen gibt, die eigentlich in so Formaten nicht überschritten werden sollten. Und das ist verbale Aggression, das ist physische Aggression. Und wir sehen ja immer wieder, dass das nicht ordentlich sanktioniert wird und eben das dann nicht dazu führt, dass Menschen gehen lassen werden. Und deswegen verstehe ich schon den Punkt zu sagen, aufrichtig wäre, wenn es dir wirklich leid tut, dass du das selber entscheidest. Aber ich bin eben auch der Meinung, es tut dem Raffi nicht wirklich leid, weil der kann ja überhaupt nicht damit umgehen, dass der Stefan dem nicht auf der Stelle verzeiht.
Ich will kurz einwerfen, wenn alle Leute mit verbaler Gewalt das Sommerhaus verlassen würden, dann wäre es jetzt schon leer. Und wenn dem Stefan das so wichtig ist, dann möchte ich schon noch mal kurz daran erinnern, dass er auch in der Folge davor gesagt hat, der Sam wäre eine, was hat er gesagt? Eine verlogene Bitch. Deswegen, ja. Mir kommt so vor, als würden die sich alle nicht so richtig mit Ruhm bekleckern. Obwohl ja für mich das Kinder-F-Wort, das steht für mich schon auch ganz weit oben. Ob das jetzt angemessen ist, zu verlangen, dass sie deswegen direkt gehen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man selber vielleicht ein bisschen verbal entgleist ist in den Folgen davor, weiß ich nicht.
Keine Ahnung, aber was ich auf jeden Fall auch nicht sehe, ist, dass der Raffi oder der Sam irgendwie Verantwortung wirklich dafür übernimmt. Also abgesehen von dieser super schnellen, kurzen Entschuldigung direkt danach, passiert ja tatsächlich nichts. Und ich war ein bisschen im negativsten Sinne beeindruckt vom Sam. Der scheint so geübt darin zu sein, Schuld abzuweisen. Fand ich krass. Da macht sein Kopf einmal direkt Klick, wenn er sich angegriffen fühlt und er kommt mit den Erklärungen. Und jetzt diesmal war es ja, glaube ich, die, dass da jetzt was dran sein muss. Das hat er auch schon im Format gesagt, was du da auf Insta gesehen hast, weil sich ja der Stefan so davon angegriffen fühlt. Also, das finde ich schon unterirdisch.
Oh Gott, da bin ich völlig bei dir.
Aber was ich mich gefragt habe, Dina, ist, was du sagst zu dieser Paarverantwortung, von der der Stefan spricht. Also, der sagt ja, dass der Sam eine Paarverantwortung trägt.
Also, ich würde jetzt nicht sagen, Menschen haften für ihre PartnerInnen. Was ich aber schon sehen würde, ist, dass man, ich würde mich schon mitverantwortlich fühlen für meinen Partner oder Partnerin in so einem Haus oder wenn ich jetzt mal vergleiche, vielleicht bei so einem Pärchenurlaub. Würde ich mich schon mitverantwortlich fühlen. Und ich würde auch hoffen, dass mein Partner sich mir gegenüber verantwortlich fühlt. Und wenn ich so verbal entgleise, dass er mir das spiegelt und sagt, wow, das geht gar nicht. Und das macht der Sam. Das finde ich schon, dass er es macht. Aber ich finde auch, dass er, es ist halt ein schmaler Grat zwischen deinem Partner in den Rücken fallen und Paarverantwortung. Denn ich frage mich in der Situation jetzt mit dem Stefan, da hätte ich mir schon gewünscht, dass der Raffi vielleicht verständnisvoll ist und sagt, ja, ich sehe das. Und dass der vielleicht versucht, ein bisschen Schadensbegrenzung mitzubetreiben. Aber stattdessen geht er total in die Defensive, wie du gerade schon beschrieben hast. Was hast du zur Paarverantwortung?
Ich sage ja und nein. Also auf der einen Seite super, super wichtig, dass man auch sieht, dass Paare eigene Entitäten sind. Und dass man, also ich finde das super schwierig, wenn vor allen Dingen dann auch so nach einer Trennung man noch die Leute für den Scheiß der anderen in Verantwortung zieht. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass wenn das dann da so unkommentiert stehen bleibt, irgendwie, ja, man sich als Partner zumindest klar positionieren müsste. Und das ist halt, wie du schon gesagt hast, schwer. Das ist schwer, wenn man der geliebten Person nicht in den Rücken fallen will. Ich glaube, da, was da schon auch hilft, ist so dieses klare Verhalten kann falsch sein, aber du als Mensch bist nicht falsch. So.
Das ist aber natürlich auch schwierig.
Das ist schwierig.
Was ich richtig bemerkenswert finde, ist, dass Raffi einfach, zumindest nach meinem Empfinden, echt nicht so richtig die Verantwortung dafür übernimmt. Also ja, der haut da so eine lapidare Entschuldigung hin, aber geht ja dann völlig davon aus, dass es sofort angenommen werden muss und dass damit alles okay ist. Und dass eigentlich Stefan eher, der in Anführungszeichen, Verrückte ist, wenn er nicht sofort sagt, so, ja, alles okay.
Ja, aber Dina, das war doch nur ein Witz.
Ja, sowas Ähnliches sagt der Raffi ja auch, ne? Also in der vorherigen Folge hat er das ja auch damit versucht zu rechtfertigen, dass er sagt, das wäre alles Ironie gewesen. Also quasi nur so ein blöder Gag, ein kleiner Witz. Und ich finde, das passiert ja nicht nur im Sommerhaus immer wieder, dass halt kurz nach so verbalen Entgleisungen gesagt wird, dass ja eigentlich alles nur ein Scherz war. Ich erinnere mich da an Luke Mockridge oder Olli Pocher, die ja auch eigentlich so routiniert ihre verbalen Entgleisungen als Joke abtun und deren Fans ja auch immer wieder erklären, dass die Leute, die nicht mitlachen, es einfach entweder nicht checken, zu woke sind oder im besten Fall beides. Und deswegen finde ich, dass es höchste Zeit ist zu klären, wie harmlos ist eigentlich ein Witz?
Science Talk.
Und dafür habe ich mich natürlich in die akademische Literatur gestürzt. Wir starten das Ganze mit einem kurzen Ratespiel für die Zuhörenden und dich. Folgende Frage. Wenn man Leute fragt, wie wichtig Humor in einem potenziellen Partner oder Partnerin ist, auf welchem Platz landet dann Humor?
Oh ja, irgendwie klingelt's ganz hinten in meinem Hinterkopf aus meinem Studium vor 100 Jahren so gefühlt. Ich meine, das war auf Platz 1 oder 2 oder so. Also super weit oben, man wundert sich.
Du erinnerst dich sehr gut. Es war tatsächlich Platz 2, direkt hinter der Intelligenz. Und das heißt, das steht noch vor solchen Attributen wie Ehrlichkeit, Nettigkeit oder Attraktivität. Man muss kurz einwerfen, es gibt hier auch Geschlechterunterschiede. Da haben wir auch schon mal in einer Are You The One-Folge drüber gesprochen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich den puren Effekt anguckt, geschlechterübergreifend, dann steht Humor auf Platz 2 der Sachen, die Leute in anderen Leuten wichtig finden. Und das macht ja auch Sinn, ne? Denn Humor, das ist ein richtig wichtiges Instrument für Menschen. Denn das dient dazu, Stress und den Alltag zu bewältigen. Das schafft eine soziale Bindung, kreiert ein Gemeinschaftsgefühl und kann auch als Bewältigungsmechanismus eingesetzt werden, um halt mit Schwierigkeiten, Ängsten oder auch mit Trauer umzugehen. Und Humor und das Erzählen von Witzen, das wird häufig als, in Anführungszeichen, nur Witze abgetan, mit halt so dieser Implikation, dass diejenigen, die einen Witz nicht schätzen, entweder unintelligent sind oder SpielverderberInnen sind. Und deswegen gibt halt oft auch einen sehr großen, enormen sozialen Druck, über Witze zu lachen. Sogar die Witze, die man halt als grenzüberschreitend oder anstößig empfindet. Und das wirft ja die Frage auf, sind Witze tatsächlich immer harmlos? Klare Antwort? Nein. Denn Humor hat noch andere Funktionen, die viel weniger positiv sind. Denn Humor kann auch dafür eingesetzt werden, um soziale Kontrolle zu erlangen, um Gruppen von Menschen und Menschen als Individuen herabzuwürdigen, zu diskreditieren und zu dehumanisieren. Und das ist halt vor allem der Fall bei feindseligem Humor. Also Humor, bei dem Menschen oder Gruppen von Menschen gedemütigt, beleidigt, in Verlegenheit gebracht oder körperlich verletzt werden.
A la Luke und Oliver.
Ich wollte gerade sagen, falls ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, könnt ihr gerne mal bei Luke Mockridge oder Oliver Pocher ins Programm reingucken. Bitte kauft euch keine Tickets. Aber das ist hier natürlich nicht nur meine persönliche Meinung. Also auch, aber die wird untermauert von Forschung. Und zwar wird Folgendes gefunden. Abwertender, also feindseliger Humor besitzt ein aggressives Element, das relevant ist, um andere herabzusetzen und Überlegenheit zu etablieren. Es wird gefunden in der Forschung, dass Menschen, die verärgert sind, dass die feindseligen Humor als lustiger bewerten, was Hinweise darauf liefert, dass die Freunde an feindseligem Humor als Ausdruck von Aggression verstanden werden kann. Denn was man auch findet, ist, dass die Freude an feindseligem Humor steigt, in dem Maße, in dem negative Einstellungen oder Gefühle gegenüber dem Humorziel bestehen. Das heißt, je blöder wir eine Person finden, desto witziger finden wir feindselige Witze der Person gegenüber. Was auch zum Beispiel bedeutet, dass gerade die Menschen, die Witze über Frauen besonders witzig finden, diejenigen sind, die auch besonders negative Einstellungen generell gegenüber Frauen haben.
Überraschung.
Außerdem wird gefunden, dass die Freude an feindseligen Witzen die Zustimmung zu ihrer zugrunde liegenden Botschaft widerspiegelt, was zur Schaffung einer feindlichen Norm beiträgt und die Möglichkeit bietet, subtil an einem aggressiven Akt teilzunehmen. Also, das heißt, Leute, die sagen, jetzt mal kurz auf nicht wissenschaftlich, Leute, die Witze über AusländerInnen besonders witzig finden, haben auch zu einem größeren Teil rassistische Narrative verinnerlicht, als die Leute, die es nicht so witzig finden. Ich habe auch noch eine Studie gefunden. Da haben die an einer Stichprobe von KanadierInnen gefunden, dass gerade die Menschen, die eine höhere Social Dominance Orientation hatten, also die Ungleichheit...
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben. Unsere Partnerin für die heutige Folge ist wieder einmal Koro und wir lieben alles daran. Falls ihr Koro noch nicht kennt, Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben.
Franzi, wir haben ja die letzten Wochen Koro schon die ganze Zeit abgehypt, aber was mir aufgefallen ist, dass wir vor allem ganz viel über unsere Lieblingsfrühstückssachen und unsere liebsten süßen Sachen geschrieben haben, also so Porridge, Acai-Bowls, Müsli, diese ganzen Sachen. Und das ist alles geil, aber nur das wird Koro gar nicht gerecht, denn die haben halt auch mega geile, herzhafte und Kochzutaten. Ich mache ja total viel mit Tahin, weil ich total gerne diese, vielleicht kennt ihr das, diese Kochbücher von Otto Lengi mag. Deswegen benutze ich, habe ich einen richtig hohen Tahin-Verbrauch. Gibt's bei Koro in Bio-Qualität. Und Franzi, ich bin ja in so einem Haushalt aufgewachsen, wo wir immer den ganzen Keller voller Essen hatten, für den Fall, dass mal irgendwas passiert oder wir eine spontane Party schmeißen müssen. Ist nicht so oft passiert, aber wir waren auf jeden Fall immer vorbereitet. Und das habe ich nämlich auch. Und deswegen habe ich gerne meine Speisekammer gefüllt mit Sachen, dass ich immer weiß, ich kann einen spontanen Kuchen backen und ich kann auch ein spontanes veganes Chili machen für 10 Leute, wenn die einfach mal spontan vorbeikommen. Deswegen habe ich mit Koro auch nochmal richtig meine Speisekammer aufgefüllt und habe nämlich Folgendes gekauft. Kokosmilch, Schwarzbohnen, Kidneybohnen, Mais, Cannellinibohnen, braune Linsen, Mehl, Salz, Zucker und alles halt in Top Bioqualität. Und ich habe auch noch ein paar wilde Sachen ausprobiert. Zum Beispiel haben die so ein veganes Kimchi, mega geil. Und halt zum Beispiel auch so Tortellini gefüllt mit Räuchertofu. Also Koro ist ein bisschen so wie wir. Die sind einerseits sehr klassisch, aber andererseits auch sehr experimentell.
Auch sehr süß. Denn Koro hat nicht nur Kochsachen, sondern auch richtig geile Snacks. Meine Mutter war hin und weg von unserer Kollaboration mit Koro und hat einfach für die ganze Familie gepuffte Mangos bestellt. Ich weiß nicht, warum sie das manchmal macht. Ich glaube, sie will dann auch besucht werden und dann sind wir alle dahin. Die ganze Familie hat gepuffte Mangos abgeholt, weil sie ein Riesenpaket gekauft hat. Und ich muss euch sagen, das ist der geilste Snack, den ich seit langem entdeckt habe. Denn die sind nicht nur super crunchy, sondern auch süß und man kann die unendlich essen.
Ich habe gerade kurz gedacht, du hättest dich versprochen, weil ich habe noch nie von gepuffter Mango gehört. Ich dachte, du meintest getrocknete Mango.
Ich zeig's dir hier. Dina, ich habe das auch noch nie gehört, aber es ist richtig, richtig geiler Scheiß. Bestell die unbedingt. Oder fahr zu meiner Mutter. Die hat noch mehr.
Okay, es wird klar. Wir, Franzis Mutter und so viele andere, lieben alles an Koro. Die Auswahl, die Innovation, die Großpackung, die Qualität, die Transparenz. Und wenn ihr Koro auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch. Und zwar TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben. Und damit gibt es 5% Rabatt auf alles. Und alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Damit geht's zurück zur Folge.
Halt in der Gesellschaft als legitimer empfunden haben, Witze über MexikanerInnen witziger und auch harmloser fanden. Was dann auf lange Sicht dazu geführt hat, diese Stereotype, die hatten, über MexikanerInnen zu verfestigen. Also, was können wir daraus schlussfolgern? Erstens, Witze bieten Menschen die Möglichkeit, sich anderen, insbesondere verhassten Personen, überlegen zu fühlen. Und zweitens, die Wertschätzung von feindseligem Humor kann eine Möglichkeit sein, aggressiv gegenüber einer Person oder einer Gruppe zu sein, ohne gesellschaftliche Konventionen zu verletzen. Also das heißt, man kann ganz schön sagen, das war doch nur ein Witz. Man kann seine Aggressionen gegenüber jemandem ausleben, aber am Ende trotzdem einfach sagen, es war nur ein Witz und dann ist es alles nicht so schlimm. Ich habe auch noch ein lustiges praktisches Beispiel mitgebracht. Es war ein bisschen schwierig einzufinden, denn in den Papern, die ich dazu gelesen habe, da waren so viele grenzwertige Witze, vor allem halt über Frauen, von denen ich wenige tatsächlich hier im Podcast wiederholen wollte. Und einen zu finden, den ich aussprechen wollte, war ein bisschen schwierig, aber ich habe einen gefunden. Und zwar, hier kommt der Witz. Warum sollten Blondinen keine Kaffeepausen machen?
Ich komme nicht drauf.
Es dauert zu lange, sie wieder einzuarbeiten.
Blondinenwitze auch, ne? Ey, das hat meine Kindheit geprägt, Dina. Blondinenwitze waren das Ding.
Absolut, die sind langsam, aber sicher verschwinden die, ne? Da bin ich ganz froh. Aber ich habe das Gefühl, die werden jetzt ersetzt über Witze über Frauen generell. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt was Besseres ist. Aber auf jeden Fall, lass uns das mal sezieren. Denn, wenn wir uns das jetzt angucken, was die Botschaft hinter in diesem Witz ist, ist es ja, Blondinen sind von Natur aus inkompetent und haben keinen Platz in der Arbeitswelt. Wenn du das aber so explizit sagen würdest, dann wäre das offensichtliche und sozial inakzeptable Diskriminierung und wahrscheinlich würdest du von mehreren Leuten Kritik ernten. Wenn man aber einen Blondinenwitz macht, dann gilt man nicht direkt als diskriminierend, sondern als jemand mit guter Laune, der besonders witzig ist Man kann aber gleichzeitig andere herabsetzen und seine eigene scheinbare Überlegenheit klar machen.
Das Problem dabei ist, dass unser Gehirn das liebt. Unser Gehirn liebt Wiederholungen. Und dieses Ding mit Frauen sind nicht gut in der Arbeitswelt. Und früher eben dann noch das Blondinen-Ding, das ist alt. Also eigentlich ist das langweilig, aber das eben auf verschiedene Arten immer wieder zu hören, liebt unser Gehirn, weil es leicht zu verarbeiten ist. Und das macht uns glücklich und das finden wir dann auch witzig, weil unser Gehirn so eine Art Aha-Effekt von Wiedererkennung hat. Und nicht versteht, hey, ich kriege hier dieselbe Scheiße reproduziert wie seit Hunderten von Jahren. Und deswegen mögen Menschen dann solche Witze.
Gut, Stichwort. Ich habe mich auch gefragt, wer sind denn eigentlich die Leute, die vor allem diesen feindseligen Humor besonders witzig sind? Was zeichnet die aus? Da habe ich ein ganz spannendes Paper gefunden von Weinstein, nicht der Harvey, sondern jemand anderes mit dem gleichen Nachnamen.
Zufall.
Und ihren Kolleginnen. Und die haben sich auch nämlich auch gefragt, wer findet eigentlich feindseligen Humor witzig? Und die haben sich angeschaut, ob eher Menschen mit einer Kontrollmotivation oder einer Autonomiemotivation feindselige Witze witzig finden. Und diese beiden Motivationstypen, also Kontrollmotivation und Autonomiemotivation, die sind beide Teil der Self-Determination Theory. Ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen. Und zwar eine Kontrollmotivation. Da geht es darum, dass eine Form von Motivation, bei der Handlungen durch externe Faktoren wie Belohnung, Druck oder Erwartungen gesteuert werden. Und Menschen handeln da halt weniger aus eigenem Antrieb und fühlen sich halt eher fremdbestimmt. Bei der Autonomie-Motivation hingegen, die bezieht sich auf Handlungen, die aus eigenem Willen und Interesse heraus ausgeführt werden. Und sie ist eine Form der intrinsischen Motivation, bei der Menschen sich frei und selbstbestimmt fühlen, was zu einem höheren Engagement und Zufriedenheit führt. Die wollten wissen, wer von diesen beiden Typen findet feindselige Witze wohl witziger. Und was sie in diesem Experiment gemacht haben, ist, dass die geprimed haben, also diese beiden Motivationen. Und das bedeutet, dass die versucht haben, die eine Hälfte der VersuchsteilnehmerInnen in einen Status von Autonomie und die andere in einen Status der Kontrollmotivation zu bringen. Von einer Forschungsperspektive ist Priming so schön, weil man halt dadurch die Ursache-Wirkung-Beziehung besser untersuchen kann.
Ich liebe Priming.
Alle lieben Priming. Und ich habe mal ein Reality-TV-Beispiel mir überlegt, um das ein bisschen anschaulicher zu erklären. Also stellt euch mal vor, wir wollen wissen, verlieben sich Menschen im Reality-TV eher, wenn sie gut drauf sind? Was wir machen könnten ist, wir könnten vor der Show messen, wie gut drauf sind die Leute und dann gucken, ob die sich schneller verlieben, ob diejenigen, die gut drauf sind, sich schneller verlieben. Und wenn wir dann tatsächlich finden, dass die Leute, die gut drauf sind, sich schneller verlieben, dann ist das super. Das Problem ist aber, dass wir nicht genau wissen, liegt das schnelle Verlieben wirklich daran, dass sie gut drauf sind? Oder ist das aber irgendwie was anderes an diesen fröhlichen Menschen, das dazu führt, dass die sich schneller verlieben? Das heißt, was wir da finden, wäre nur eine Korrelation. Und das ist schön, aber im besten Fall brauchen wir mehr. Und deswegen, was schön wäre, ist, wenn wir die TeilnehmerInnen vor der Show primen könnten. Und das heißt, wir würden die in den Status der Fröhlichkeit versetzen, indem wir halt eine zufällig ausgewählte Gruppe der Teilnehmenden fröhliche Videos zeigen und der anderen Hälfte traurige Videos.
Versuchspersonen traurig machen, unser Hobby.
Und wenn wir dann finden, dass die Gruppe von den Leuten, die fröhliche Videos gesehen haben, sich wirklich schneller verlieben, dann könnten wir mit größerer Sicherheit sagen, dass es tatsächlich die Fröhlichkeit ist, die dieses Verlieben fördert und nicht irgendwie eine andere Eigenschaft in diesen Menschen, die sich schnell verliebt haben.
Falls ihr also irgendwelche FreundInnen habt, die gerade anfangen, Psychologie zu studieren, ich denke mal zweiten, dritten, vierten Semester, und die Probleme mit Methodik haben, empfehlt denen doch mal unser Podcast.
Wir haben ja schon öfter erzählt, dass wir in unserem Psychologiestudium auch, da muss man ja immer als Versuchsperson herhalten zwischendurch, ne? Und ich wurde dauernd geprimed. Also das heißt, ich musste dauernd an so Versuchsaufbauen teilnehmen. Und die haben dauernd mich geprimed und versucht, mich in irgendwelche Stadien zu versetzen. Und es waren oft solche Sachen wie, dass ich besonders nervös werden sollte oder besonders traurig, indem ich halt in einem dunklen Raum sitzen musste und mir traurige Videos angucken musste. Oder die wollten mich primen mit Stress, mit... Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Es war schrecklich.
Sterbende Tiere, Dina. Leidende Tiere im dunklen Raum angucken.
Aber das Psychologiestudium ansonsten macht Spaß. Wir wollen euch nicht abschrecken. Aber auf jeden Fall. In dieser Studie haben die Versuchsteilnehmer geprimed und die eine Hälfte in einen Status von Autonomie versetzt und die andere in einen Status der Kontrollmotivation. Die haben denen keine Videos gezeigt, Die haben die einfach so Wörter sortieren lassen. Ist ein bisschen weniger spektakulär als in einem dunklen Keller schlimme Videos angucken, aber genauso effektiv. Was sie finden, ist Folgendes. Die Leute mit der Kontrollmotivation, also die, die in so einem Status waren von äußerem oder innerem Zwang, Druck und Abhängigkeit, die fanden die feindseligen Witze oder den feindseligen Humor viel witziger als die Menschen, die in einem Status waren, wo sie das Gefühl hatten, sie wären autonom, frei und könnten nach ihren eigenen Werten handeln. Und die haben tatsächlich noch weitere Studien gemacht und da gefunden, dass es tatsächlich die Kombination ist von Kontrollmotivation und einem generellen Gefühl von Feindseligkeit, die dazu führen, dass man feindselige Witze lustig findet. Also, das heißt, durch feindseligen Humor können Bedrohungen des Selbst abgemildert werden, insbesondere bei Personen, die dazu neigen, aggressiv zu reagieren. Und Franzi, an wen erinnert uns das?
Okay, Dina. Das heißt, für Menschen, die sich von außen getrieben fühlen, also die in der Kontrollmotivation sind, ist so eine Art Humor lukrativ?
Ich höre, du denkst an Luke Mockridge. Und du liegst damit nicht falsch. Ich habe tatsächlich an jemand anderen gedacht, denn wir sind ja immer noch in der Sommerhausfolge. Und als ich das gelesen habe, habe ich direkt an Raffi gedacht.
Mein Gott, ja.
Denn ich finde, der vereint ja eigentlich so total alles, was so für diese Control Motivation spricht. Denn die neigen ja auch total oft dazu, so einen dominanten Part einzunehmen, verhalten sich oft eher so autoritär, reagieren schon auch oft eher aggressiv, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Position in Frage gestellt wird oder dass jemand sie generell in Frage stellen will und haben tatsächlich auch öfter mal eher ein fragiles Selbstwertgefühl. Und ich habe wirklich an Raffi gedacht, weil ich einerseits das Gefühl habe, dass der wahrscheinlich schon eher so diese Kontrollmotivation hat und andererseits wahrscheinlich auch so eine generelle Grundfeindseligkeit. Was die an diesem Paper finden, ist, dass diese beiden Sachen zusammen dazu führen, dass man halt so feindseligen Humor witziger findet. Und daraus könnte man vielleicht ja dann auch schließen, dass das auch bedeutet, dass sie dann auch eher sich an feindseligem Humor bedienen.
Das ergibt Sinn. Aber von dem, was ich von Luke Mockridge mitbekomme, finde ich, passt das schon auch auf ihn.
Und auf Oliver Pocher finde ich auch.
Absolut. Also auch so dieses von außen sehr getrieben sein und von der Anerkennung und dem Jubel sehr motiviert.
Ich war tatsächlich ja auch noch nie ein Fan von Luke Mockridge oder Olli Pocher oder auch deren Fans, aber ich finde mit diesem Hintergrundwissen, das finde ich, entlarvt die nochmal auf so eine ganz andere, auf so einer ganz anderen Ebene. Fand ich wirklich spannend. Finally, Franz, ich habe noch was gefunden. Und zwar habe ich eine ganz spannende Studie noch gefunden, wo es um Teasing geht, also so ums Necken, jemanden aufziehen. Denn ich habe mir gedacht, okay, vielleicht sagt der Raffi jetzt im Nachhinein, ich wollte eigentlich ja gar nicht wirklich einen Witz machen. Ich wollte den Stefan nur ein bisschen aufziehen. Und das wird ja auch oft als humorvoll bezeichnet. Und da haben wir, glaube ich, bei Princess Charming auch schon mal drüber gesprochen, als es da unter den KandidatInnen auch nicht so gut ankam, dass, ich glaube, es war die Maike, die Sarah ein bisschen aufgezogen hat.
Ja, mit der Monogamie, ne?
Genau. Und spannenderweise habe ich eine Studie gefunden, wo die tatsächlich finden, dass beim Necken, beim sich aufziehen, die Empfindung des Neckenden und der Person, die geneckt wird, oft total auseinandergehen. Nämlich, dass sowas hauptsächlich als negativ empfunden wird von der Person, die geneckt wird. Selbst wenn sie erfährt, dass die andere Person das gar nicht böse meinte und dass das auch nichts daran ändert, dass das als kränkend empfunden wird. Und tatsächlich sehen das auch Außenstehende so. Also die einzige Person, die da so einen Witz drin sieht oder die das irgendwie witzig findet, ist die Person, die neckt.
Ist so entlarvend, ne?
Ich glaube, ich würde sagen, mein klares Fazit hiervon ist, wenn man sagen muss, es war doch nur ein Spaß, sollte man beim nächsten Mal wahrscheinlich zweimal drüber nachdenken, was man da sagt.
Ist dann jetzt alles verboten, was Spaß macht, Dina?
Wenn du zu den Menschen gehörst, die denen nur feindseliger Humor Spaß macht, dann würde ich empfehlen, einfach mal ganz tief in dich zu gehen.
Und vielleicht auch ein bisschen kreativer zu werden. So ein bisschen mehr out of the box zu denken. Und ich würde sagen, das Ganze kann sehr viel mehr Spaß machen. Humor kann sehr viel besser werden, aber halt für alle Beteiligten.
Bin ich bei dir. Damit gehen wir ins Spiel.
Sind das jetzt Fatsuits oder nicht?
Ich weiß es nicht. Ich würde mich gerne darauf einigen, dass Fatsuits wirklich nicht witzig sind.
Das sind die wirklich nicht. Ich habe mich nur gefragt, ob das welche sind. Also, weil das eine ist ja eher so ein Bodybuilder, ne? Von das, was die Frauen tragen mussten. Ich habe da mit meiner Freundin drüber diskutiert, noch gedacht, vielleicht ist das kein Fatsuit. Aber auch irgendwie, weiß nicht. Und dann das, was die Männer aber tragen müssen, ist ja schon irgendwie einer. Und vor allen Dingen, hast du gesehen, dass der weibliche Körper, den die da tragen, schwanger ist?
Oh nee, das ist mir gar nicht richtig aufgefallen.
Ja, zum Glück. Ich fand es schon auch einfach uncool.
Auf jeden Fall war es richtig schwierig. Und Stefan bricht ab. Und wer hat hier nochmal gewonnen bei diesem Spiel mit den Fatsuits? Ich glaube, Alessia und ihr Freund? Alessia und John?
Definitiv. Ich möchte dazu einmal sagen, wir haben das jetzt hier so direkt so reingeworfen, aber natürlich sind Fatsuits nicht witzig, weil man etwas wählt, was Menschen, mehrgewichtigen Menschen, sehr viel Diskriminierung einfährt, um sich darüber lustig zu machen. Deswegen möchte ich mich klar dafür aussprechen, dass Fatsuits einfach niemals witzig sind. Ich war mir nur nicht sicher, ob das hier wirklich welche waren. Aber die von den Männern, die Männer tragen, meiner Meinung nach schon, finde ich problematisch.
Gute Erinnerung zum aufstrebenden Karneval. Es gibt so viele tolle Kostüme. Auf jeden Fall, wir machen jetzt fast forward. Es gibt noch ein Spiel, das gewinnen Denise und Lorik. Haben die sehr gut gemacht. Und dann gehen wir auch schon in die Nominierung. Und die meisten Stimmen haben in dieser Nominierung
Oliver und Jill.
Platz 2, Stefan und Theresia. Und deswegen müssen die in eine Exit-Challenge. Aber diese ganze Sache, die geht fast unter. Ich hatte das fast vergessen. Denn danach kommt ja nochmal ein riesiger Beef zwischen Umut und Emma. Der wird nämlich dadurch ausgelöst, dass der Umut denkt, die Emma hätte während dieser Nominierungszeremonie oder quasi danach dem Olli zu nett an die Brust gefasst. Und sie setzen sich dann in die Küche und essen einen Toast und dabei eskaliert. Was sagst du?
Ich sage vor allen Dingen, dass die keine gute Streitkultur haben und dass sich das auch wieder in dieser Situation zeigt, weil die haben ja dann auch nochmal diese Streifsituation eingeblendet. Ich sehe da jetzt nicht ein krasses Begrabschen, aber die guckt den natürlich schon auch glücklich an, die Emma, würde ich mal sagen. Die guckt den Oliver so an, als ob sie den gerade schon gut findet, auf welche Art auch immer. Das heißt, ich will dem Omo da nicht absprechen, dass der da einen Vibe gespürt hat. Aber der darf ja auch da sein und das ist ganz normal, dass Vibes da sind innerhalb von Beziehungen. Die Frage ist ja eher, wie man damit umgeht und ob man sagt, Gott, du hast die Brust gestriffen, jetzt ist vorbei, so ungefähr. Und ich finde vor allen Dingen auffällig bei denen, erst ist Umut total abweisend, dann Emma und das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Immer versucht, einer wieder auf den anderen zuzugehen und dann ist so völlige Abblocke und es wird immer gewaltvoller. Und im Grunde ist es das, worüber wir schon in den letzten Folgen gesprochen haben. Die haben keine gute Streitkultur. Das überschreitet Grenzen und ich empfehle Therapie. In dem Fall sowohl einzeln als auch als Paar.
Ich finde, dieses Gespräch am Tisch war für mich einfach ein perfektes Beispiel dafür, wie viele Streits unter Paaren einfach oft laufen. Ich glaube, wenn viele Leute ehrlich zu sich sind, können die sich schon darin wiedererkennen. Denn ich glaube, dass es ein perfektes Beispiel dafür ist, dass ein Angriff ja oft eher zu einem Gegenangriff führt, als auf Verständnis zu treffen. Ich hatte tatsächlich am Wochenende eine ähnliche Situation im Supermarkt mit meinem Partner. Es ging um eine völlige Nichtigkeit. Aber auf jeden Fall hat mein Partner etwas adressiert. Es ging um irgendwie sowas wie Tomaten oder so. Und ich habe das als Angriff empfunden und wollte direkt zurückfeuern und habe mir dann aber gedacht, nee, eigentlich sollten wir beide mal tief durchatmen und das anders formulieren und dann nicht in diese Spirale reinfallen von du sagst, du suchst immer die falschen Tomaten und dann sag ich, aber du nimmst immer die falschen Gurken und dann schaukelt man sich so richtig hoch. Und ich finde, das sieht man richtig gut an Emma und Umut. Und ich erkenne mich da wieder, auch in nicht so lapidaren Fällen wie Tomaten oder Gurken, sondern auch in Situationen, die wirklich wichtig sind. Und ich glaube, dass sich viele Leute das schon drin wiedererkennen. Wo sich aber hoffentlich nicht so viele drin wiedererkennen, ist diese klare Gewaltandrohung, die da stattfindet. Denn so sehr ich so diese ganze Situation bis dahin verstehen kann, dass sich das so hochschaukelt, dass sie sich gegenseitig angreifen, anstatt dass da auch nur irgendeine Form von Verständnis füreinander aufkommt, schaukeln die sich ja immer weiter hoch. Ne? Denn es wäre ja eigentlich easy gewesen, wenn der Umut gesagt hätte, das hat sich für mich blöd angefühlt, weil es sich so angefühlt hat, als ob du den Olli toll findest. Und es ist ja auch eine vulnerable Situation für mich. Emma dann sagt, das kann ich verstehen, dass das bei dir vielleicht blöd angekommen ist. Lass uns es in Zukunft so und so machen. Oder was ist dein Bedürfnis? Anstatt dass sie das machen, hat sich völlig hochgeschaukelt. Und dann eskaliert es völlig, denn die Emma ballt dann die Faust. Dann möchte ich nochmal klar sagen, dass eine klare Gewaltandrohung und schon eine Androhung von Gewalt ist Gewalt. Wenn man androht, jemanden zu schlagen, dann ist das schon Gewalt. Und es geht überhaupt nicht. Und das finde ich richtig bedenklich. Und ich finde, mit der Gewalt geht's ja dann auch noch weiter. Nachher im Schlafzimmer sind die, glaube ich. Wo die Emma zwischendurch sagt, ich schütze dich hier noch. Und das wirkt für mich auch wie eine klare Drohung, weil es ja impliziert, wenn du nicht das machst, was ich will, dann werde ich Sachen über dich auspacken, die für dich nicht schön sind. Und das, finde ich, ist ja auch wieder eine Drohung. Das ist keine Drohung von, oder keine Androhung von körperlicher Gewalt, aber eine Androhung von psychischer Gewalt. Und dieses Level an Gewalt in dieser Beziehung finde ich richtig schwierig.
Gehe ich mit und habe ich auch so interpretiert. Mit dem, ich schütze dich nur, wart mal ab, wenn ich das nicht mehr mache, so ungefähr. Schwierig. Weil das Problem ist, wenn solche Grenzen ja überschritten sind, dass man das ja vielleicht wieder beheben kann, indem man sich entschuldigt, indem man sagt, das war nicht so gemeint, das ist alles möglich, man kann an einem arbeiten. Aber aus dem Gefühl und dem Gehirn ist das halt nicht so schnell wieder gestrichen, dass das einfach so vergessen ist. Und damit bleibt halt so ein Nachhall an Gewalt, meiner Meinung nach. Ich find's schwierig.
Gewalt in einer Beziehung. Nie okay.
Und irgendwie reproduzieren die auch ähnliche Konflikte immer und immer wieder miteinander, finde ich. Aber wer das auch tut, sind Gloria und Michael. Bei denen geht's um andere Themen. Aber trotzdem ist es für mich immer der gleiche Konflikt, halt wieder aufgebrüht. Also er hat Angst, dass sie zu dominant ist und dass seine Männlichkeit dadurch kaputt geht. Und das hat zur Konsequenz, dass sie nichts fordern darf.
Eine perfektere Zusammenfassung hätte ich nicht geben können. Ich habe viele Notizen dazu, aber eigentlich, was du gerade gesagt hast, ist die perfekte Zusammenfassung.
Lieben wir. Also ich finde, in der Situation, da war es ja so, dass sie irgendwie gesagt hat, ich will kuscheln und er das als krasse, dominante Forderung wahrgenommen hat und dann irgendwie ausgerastet ist, dass sie nicht so mit ihm umgehen soll. Ich finde es total wichtig, dass wir noch einmal aufbröseln, dass es natürlich völlig klar ist, dass er nur Körperkontakt geben muss, wenn er das möchte. Es ist völlig okay, dass der Michael nicht kuscheln will. Aber meiner Meinung nach geht es dem Michael hier nicht darum. Es geht ihm überhaupt nicht darum, ob er kuscheln will oder nicht, sondern der ist längst wieder auf einer Machtebene unterwegs. Der will ihr einfach nicht geben, was sie braucht. Also außer sie kommt angekrochen und so super devot. Wenn sie es selbstbewusst fordert, nein, dann hat er wieder Angst vor der Dominanz. Ich konnte ein bisschen mitfühlen mit der Gloria. Weil wenn ich Liebe will, ist mit mir auch nicht zu spaßen. Aber es ist natürlich auch klar, dass man so streng einfordern nur kann, wenn völlig klar ist in der Beziehung, dass die andere Person nicht geben muss, was man gerade fordert. Aber was mir schon das Herz gebrochen hat, war ihr Nachhallen von dem Ganzen, nachdem er sie dann so zurückgewiesen hat. Ich glaube, sie sagt, ich bin so eine, als wäre ich so eine eklige und hässliche oder so.
Ich muss betteln, als ob ich eine eklige, hässliche wäre.
Aua.
Wo auch ganz klar mitschwingt, dass die Gloria ganz fest internalisiert hat, dass Frauen nur Liebe und Zuneigung verdient haben, wenn sie gut aussehen.
Schrecklich. Und ich finde, der Satz zeigt auch eindeutig, wie sich so eine Art der Zurückweisung, wenn man es Zurückweisung nennen will, ich finde, das ist Machtverhalten, aber wie sich das dann am Ende in einer Selbstablehnung, in Form von Scham und auch Ablehnung sich selbst gegenüber dann etabliert, wenn jemand einen eben so behandelt wie der Michael die Gloria. Schwierig.
Ich will dazu kurz sagen, selbst wenn man nicht den sozialen Konventionen von Schönheit entspricht, auch dann wäre es nicht legitim, jemanden so zu behandeln, wie der Michael die Gloria behandelt.
Das ist einfach nie legitim.
Ich finde es richtig spannend, dass du das so interpretierst, dass es eine Machtdemonstration von Michael ist. Denn ich habe die ganze Zeit geschwankt. Ich bin mir die ganze Zeit einfach nicht sicher. Findet ihr die einfach nicht gut? Oder ist es so ein Machtmove? Ist es so ein Powermove? Denn am Anfang war ich ganz klar davon überzeugt, dass es um Macht geht. Und jetzt in der Zwischenzeit bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Es kommt mir wirklich absurd vor.
Aber was macht er dann da? Also wenn er die gar nicht gut findet, was macht er da?
Vielleicht wollte er einfach ins Fernsehen.
Vielleicht spielt das auch mit ein. Aber mein Eindruck ist, dass der eine krasse Ambivalenz in sich trägt, die dann ist, boah, irgendwie finde ich die eigentlich doch ganz okay. Und die stand ja auch anderthalb Jahre vor meiner Tür und hat gebettelt. Und das gibt mir auch ein bisschen Anerkennung. Und ich habe aber so Angst vor der, dass die mir meine Männlichkeit kaputt macht und klaut, so wie sie es beim Nico gemacht hat, dass ich die doch immer die ganze Zeit auf Abstand halten muss und ihr zeigen muss, dass ich über ihr stehe, dass ich am Ende entscheide und mächtiger bin.
Das macht Sinn.
Und da möchte ich zu sagen, Macht ist das Gegenteil von Liebe. Beziehungen, die auf Macht aufgebaut sind, sind nicht Liebe, sondern Dominanz. Denn wenn man jemanden wirklich liebt, dann möchte man die Person mit ihren Grenzen, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Eigenschaften und nicht sie dominieren, so wie man das selber möchte.
Ich hätte kein besseres Schlusswort für diese Folge finden können.
Wirklich nicht? Ich habe doch ein besseres.
Okay, bitte sag mir dein besseres Schlusswort. Wir haben Nachrichten dazu gekriegt, dass das neue Schlusswort, was du, glaube ich, seit der letzten Folge, hast du so einen Soft-Launch gemacht für einen Catchphrase.
Und was ich mir ungefähr einen Monat lang überlegt habe.
Franzi, kam noch sehr gut an. Bitte.
Wir verabschieden uns, liebe Dina, mit den Worten: Ich küsse die feministische Revolution.
Wenn ihr uns aber noch 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcast geben wollt, dann freuen wir uns natürlich wahnsinnig, vor allem bei Apple Podcast. Da ist ein hartes Pflaster. Wir haben da gerade nur eine 4,6 in den Bewertungen. Da sind nämlich auch nicht so viele. Da würde eure Bewertung noch einen Riesenunterschied machen. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Kauft unbedingt Franzis hervorragendes Buch. Er hat dich doch noch nicht mal angefasst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.